Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Servus und willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich Max Nastol zu Gast, Geschäftsführer von Katzenmeier Leasing, einer Full-Service-Leasing-Gesellschaft, die seit fast 10 Jahren konsequent auf E-Mobilität setzt und das eben nicht erst seit gestern. Mein Gesprächspartner Max setzt sich noch eine Spur länger mit E-Mobilität auseinander. 2011 hat er ja die erste Berührung damit und bringt somit eine wirklich lange Praxisnähe mit rein, was eben Katzenmeier vorwärts bringt. Wir reden heute gemeinsam über Restwerte, Förderpolitik, die Frage, wer den deutschen Markt eigentlich versteht und warum Europa eben nicht Norwegen ist, sondern so viel mehr. Wir gehen direkt rein in die Folge. Viel Spaß damit. Hi Max, wunderbar, dass du heute hier bei uns im ERN-Podcast zu Gast bist. Wir wollen uns über das Thema Leasing in der E-Mobilität oder mit E-Mobilität unterhalten. Da bringst du ja einiges an Erfahrung mit, aber auch zur Elektromobilität an sich, wie ich jetzt im Vorgespräch schon erfahren habe. Seit 2011 bist du da unterwegs. Magst du unsere Zuhörer und Zuschauer mal abholen, wie es dich da reingebracht hat und was du aktuell gerade machst?
Genau, sehr gerne. Lieber Sebastian, einmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr, da einfach einen Blick aus der Praxis mitzugeben. Wie kam ich zur Elektromobilität? Ich bin Wirtschaftsingenieur, habe hier am KIT Wirtschaftsingenieurswesen studiert, durfte dann 2011 ein Forum gründen, das nannte sich Talkit, gibt's heute noch. Da ging es 2011 um die Zukunft der Mobilität. Und daraus ist dann auch meine erste Unternehmung entstanden, wo wir grenzüberschreitende Verkehre für Michelin und Siemens aufgebaut haben und konnten dann sehr früh eben Elektromobilitätskonzepte bauen. Und heute darf ich jetzt seit fast 10 Jahren die Firma Katzenmeier Leasing unternehmerisch führen. Wir sind eine Leasinggesellschaft, eine klassische Full-Service-Leasinggesellschaft, sind aber auch ein Dienstrad-Leasing-Anbieter. Und so können wir einfach unsere, respektive meine Vision, also die Zukunft der Mobilität, zu finanzieren. Und eben als Leasinggesellschaft darf man sich nicht nur mit den schönen Autos oder Fahrrädern beschäftigen, sondern muss eben halt auch das gesamte System entwickeln. Dazu gehören Restwerte, dazu gehören Servicepakete, dazu gehören Fahrzeugkooperationen. Und bin ich sehr gespannt auf unser weiteres Gespräch.
Definitiv. Du sagst es ja auch schon, dass dieses Thema Mobilität breiter gedacht wird als der reine E-Antrieb. Das ist ja auch klar. Wir müssen in Richtung E-Bikes denken, E-Scooter in die ganze Breite sozusagen. Aber der Schwerpunkt eures Geschäfts, wenn ich richtig weiß, bei Katzenmeier, macht halt immer noch das Fahrzeugleasing aus.
Genau. Also natürlich in der Stückzahl überwiegend sind das Elektroautos, aber auch konventionelle Fahrzeuge. Wir haben aber auch eine sehr große Dienstradflotte. Das ist einfach halt natürlich bedingt die Sache. Nicht in jedem Unternehmen kann jeder ein Auto fahren quasi. Ein Dienstrad kann er schon dementsprechend. Aber unser Antrieb ist einfach, das Ganze ohne Ideologie zu sehen, sondern rein aus der technischen Brille. Es gibt seit 15 Jahren schon Anwendungen, die können ohne technische Einschränkungen elektrifiziert werden. Das sind beispielsweise Taxi-Anwendungen. Ich durfte auch 2014 Deutschlands ersten elektrischen Taxidienst mit Namen eCityCab in Berlin gründen, wo wir Taxis betrieben haben. Oder wir haben 2015 zum Beispiel die erste Sozialstation elektrifiziert. 2017 haben wir für die Erzdiözese Freiburg den Fuhrpark zu ein Drittel elektrifiziert. Warum konnte man das auch mit den damaligen verfügbaren Fahrzeugen machen? Weil einfach die Fahrprofile sind wiederkehrend. Da gibt es keine Reichweitenangst. Im Endeffekt eine Sozialstation fährt 20, 30 Kilometer maximal am Tag. Ein Taxi hat durch die Regulatorik einen eingeschränkten Fahrbereich. Und ich kann da ganz flapsig sagen, dass wir heute noch von dieser Pionierarbeit, die wir da vor 15 Jahren geleistet haben, auch heute noch profitieren.
Wunderbar zu sehen, dass eben diese Reichweite eigentlich schon damals nicht existiert hat, insofern man mit seinem Fahrprofil eben auch auseinandersetzt.
Genau. Und auch heute jetzt von eben dem Jahr 26 kann ich berichten, ich fahre jetzt seit 15. Januar ein neues Elektroauto. Das sind, wenn ich richtig gezählt habe, sind es 56 Tage. In den 56 Tagen bin ich jetzt 9.500 Kilometer gefahren. Davon auch wirklich mehrere Strecken, 800 bis 1.000 Kilometer am Tag. Also zum Glück nicht am Stück, sondern morgens und abends. Und das kann man mit einem Elektroauto ohne weiteres machen. Oder auch wenn man jetzt die aktuelle geopolitische Lage anschaut, der Energiepreisschock, der Dieselschock oder Ölschock führt einfach dazu, wo man sieht, welche Vorteile Elektrofahrzeuge haben. Zu weit gehört auch, nicht jeder kann ein Elektrofahrzeug fahren. Das ist wichtig, das auch zu betonen. Nicht jedes Brot- und Butterfahrzeug kann heute elektrifiziert werden, weil die Fahrzeuge einfach schon noch teurer sind. Aber wenn man mit den heutigen Energiepreisen aus dem März 26 da die variablen Kosten betreut bei einer entsprechend hohen Fahrleistung und meine Autos, die ich fahre, die fahren mindestens 40.000 Kilometer im Jahr, da habe ich heute einfach einen variablen Kosteneinsparungsblock von 3.000 Euro pro Jahr. Und wenn ich dann wirklich, und eine Flotte muss effizient geführt werden, eine TCO ist ein wichtiges Steuerungselement, und wenn ich dann einmal einen Zugang zur Infrastruktur geschaffen habe, also als eine langfristige Investition in einen Firmenstandort, in ein Mobilitätskonzept, dann ist Elektromobilität heute, wie auch in den letzten Jahren, schon die wirtschaftlichere, attraktivere Lösung. Hinzu kommt, der Regulator oder die Bundesregierung hat sich als Ziel gesetzt, da Elektromobilität weiter zu fördern. Dazu zählt eine Besteuerung, wenngleich ich das sehr gerne auch sehr kontrovers drüber streite. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, Autos bis 100.000 Euro so niedrig zu besteuern. Wer so ein teures Auto fahren möchte, der kann das auch, glaube ich, anständig besteuern. Jetzt, ich kann jetzt leider nicht freiwillig mehr Geld werden Vorteil bezahlen. Ich nehme das natürlich gerne mit, aber auch ohne diesen Effekt, was die Akzeptanz anbelangt, sind die Elektromobilitätsfahrzeuge heute gekommen, um zu bleiben im Endeffekt.
Vor allem, wenn man eben den Blick dann auch, so wie du es gesagt hast, auf die Total Cost of Ownership, TCO, riskiert und dann eben auch weiß, okay, was spare ich tatsächlich mit ein? 9.500 Kilometer in 56 Tagen ist natürlich ein Brett. Also ich glaube, du wirst über deine 40 dann in diesem Jahr kommen, wenn das Tempo beibehältst, aber die Einsparung dementsprechend noch größer.
Genau.
Aber hier auch nochmal wichtig zu erwähnen, du hast es eben auch gesagt, wir nehmen jetzt gerade hier Mitte März auf, ausgespielt wird es ein Stück weit später. Wir wissen nicht, wie die Lage dann ist, aber selbst zu einem anderen Zeitpunkt rechnen sich E-Autos de facto schon. Alleine, wenn wir schon auf die steigende CO2-Bepreisung der nächsten Jahre blicken. Die Schere geht weiter auseinander.
Genau. Das ist richtig schön, dass du das ansprichst. Also in den die variablen Kosten, die ich jetzt aufgezählt habe, da ist die THG-Quote, die ja durch die CO2-Bepreisung weiter steigen wird, nicht mit eingerechnet im Endeffekt. Das ist also ein weiteres Potenzial, was in Flotten oder auch in Infrastrukturen nachher gehoben werden kann. Das sehen wir auch bei Nutzfahrzeugen. Wir engagieren uns auch seit 5 Jahren bei schweren Nutzfahrzeugen. Dort sind wir auch der Meinung, dass Wasserstoffmobilität im Schwerlastbereich eine Rolle spielen kann. Da kann man gerne drüber diskutieren, welchen Anteil Wasserstoffmobilität dort einnehmen wird, ob das 10-20% sind. Die Batterietechnologie ist da entsprechend weiter. Aber eben, das ist das Schöne an der Mobilität, dass das ein Mobilitätsmix sein wird. Bei PKWs, Fahrrädern, Lastenrädern oder auch eben LKWs im Endeffekt. Es gibt nicht mehr die eine Mobilitätsform und da wiederhole ich mich gerne. Da ist es wichtig, das Ganze einfach ideologisch frei zu sehen. Ich möchte jetzt diesen grausamen Ausdruck Technologieoffenheit nicht verwenden, weil das ist einfach falsch. Es gibt im Endeffekt für die jeweilige Anwendung gibt es den richtigen Mobilitätsmix. Wichtig ist aber halt, und das sehen wir aus diesen dann wirklich 15 Jahren Projekterfahrung, dass die Mobilität muss in einem Ökosystem gedacht werden. Also das ist quasi, es muss einen verbindlichen Zugang zu einer Infrastruktur geben. Es muss auch berücksichtigt werden, dass es gewisse Verkehre gibt, die einfach weiterhin auch mit PKWs durchgeführt werden muss, wenn man an die soziale oder an die Pflege denkt, im Endeffekt im ländlichen Raum. Da kann man nur auf Fahrzeuge setzen. Und das heißt, da ist einfach wichtig, das Ökosystem mitzudenken. Das heißt quasi Zugang zu einer Infrastruktur, zu einer Lademöglichkeit oder auch, wir verließen auch heute HPC-Charger mit Batteriepuffer. Wir beschäftigen uns auch mit Batteriespeichern, wo wir mit unserer Tochter Emotionline GmbH auch Batteriespeicherkonzepte projektieren oder eben im Bereich Wasserstoff, wo der Zugang über einen Elektrolyseur in Kombination mit erneuerbaren Energien einfach auch lokale Wertschöpfung und gewissermaßen, das sieht man jetzt wieder auch, Unabhängigkeit und damit ja auch Resilienz in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gibt. Und eine Technologie setzt sich immer durch, wenn sie langfristig wirtschaftlich ist. Und auch wenn wir auf die Diskussion über ESG-Daten schauen, die erste Stufe der ESG-Resilienz oder ESG-Prämie, das ist immer die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Also das heißt, und dann setzt sich das auch dementsprechend durch. Das steht für mich auch als Unternehmer außer Frage.
Durch deine Ausführung, Max, sieht man jetzt ja auch, ihr denkt das nicht nur, sondern ihr lebt tatsächlich diesen Mobilitätsmix. Ihr stellt da auch Fakten dann dahinter durch die verschiedenen Themen. Also gerade spannend zu hören, dass das mit der Ladeinfrastruktur, aber auch Wasserstoffelektrolyseure ein Thema bei euch irgendwo auch zur Verfügung stellt oder investiert dann dafür.
Ja.
Blicken wir aber mal auf das Kerngeschäft, sag ich mal, was uns hier auch alle ein Stück weit interessiert. Das Leasinggeschäft im Bereich der E-Mobilität ist ja nicht das einfachste gewesen in den letzten Jahren. Ich schmeiß nur mal das eine Stichwort Restwert in den Raum und dann wirst du mir ein bisschen was dazu sagen können.
Ja,
wie hat sich das jetzt entwickelt? Kommen wir da wieder so ein bisschen in ruhigere Fahrwasser rein? Wird das alles ein Stück weit planbarer für euch, damit auch für die Kunden? Oder kommt da, wie sag mal, die nächste Welle der Überraschung noch irgendwann auf uns zu?
Also man kann es natürlich nicht vorhersagen. Wir stellen aber schon fest, dass die wirklich sehr starke Dynamik der letzten Jahre jetzt langsam zurückgefahren wird. Wir hatten in der Vergangenheit ja unterschiedliche Faktoren, großen Teil externe Faktoren. Es gab Zeiten, wo es de facto keine Fahrzeuge auf dem Markt gab. Das betraf jetzt nicht nur Elektrofahrzeuge, es betraf auch konventionelle Fahrzeuge. Es gab aber in den letzten Jahren auch natürlich einen entsprechenden Zugang zu neuen, von neuen Modellen, auch von neuen Herstellern. Jetzt ist Deutschland oder der deutsche Markt auch natürlich bedingt durch die sehr guten deutschen OEMs. Das ist der kompetitivste Automarkt der Welt im Endeffekt. Die Restwertkalkulation oder das Restwertmanagement, das ist das zentrale Element einer Leasinggesellschaft. Dort kann man sehr gut gewinnen oder auch natürlich auch sehr schnell verlieren im Endeffekt. Und was wir nur sagen können, ist auf der einen Seite langfristige Partnerschaften. Also wir haben 2012 beispielsweise die ersten Teslas verleased, durften da auch dementsprechend unterstützen. Und es geht einfach wichtig, sich eben frühzeitig Gedanken zu machen, wie entwickeln sich auch die Märkte. Also seit 2,5 Jahren ist die Vermarktung von gebrauchten Elektrofahrzeugen, wenn man den Medien folgt, sehr herausfordernd. Das sehen wir beispielsweise nicht. Woran liegt das auch? Das liegt natürlich auch daran, dass wir zum einen natürlich eine entsprechend lange Historie haben und da auch Erfolge haben, aber wir auch keine Experimente wagen. Das heißt quasi, wir bringen Fahrzeuge nicht über sehr hohe Restwerte in den Markt. Da gibt es manche OEMs und das können nationale wie auch internationale OEMs sein, die einfach sehr stark ihre Kapazitäten über sehr hohe Restwerte in den Markt bringen. Das ist toll. Aber im Endeffekt, die Fahrzeuge müssen mindestens 2 oder 3 Zyklen im Markt bleiben. Deswegen bin ich leider auch nicht besonders froh über die Bundesregierung in dem Falle, die das Förderprogramm ins Leben gerufen hat für Privatkunden, weil einfach es nicht sinnvoll ist, Neufahrzeuge bei Privatkunden zu subventionieren. Und hier kann ich auch für die Leasingbranche in Gänze sprechen. Eine Leasinggesellschaft produziert ja einfach gebrauchte Fahrzeuge. Und zwar warum? Wir kaufen neue Fahrzeuge ein. Es gibt entsprechende steuerliche Vorteile für ein Unternehmen. Der Wertverlust kann abgeschrieben werden. Das kann eine Privatperson nicht. Eine Privatperson muss einfach feststellen, wenn sie ein neues Fahrzeug kauft, ist einfach die schlechteste Investition ihres Lebens im Endeffekt. Die ist leider sehr emotional in Deutschland. Wir sind ja das Autoland. Aber eine Leasinggesellschaft produziert gebrauchte Fahrzeuge. Nach 2, 3 Jahren kommen die dann eben in den Gebrauchtmarkt. Und das ist auch eben nochmal deine Frage zu beantworten aus der Vergangenheit. Wir haben 2017 dann die ersten Elektrofahrzeuge vermarkten können. Das ging alles an Privatpersonen. Die haben sich gefreut, gebrauchte Fahrzeuge zu haben. Und damit funktioniert auch der Markthochlauf. Also wenn wir das große politische Ziel anschauen, 15 Millionen Autos, wie funktioniert das? Indem die Zulassungszahlen von Neufahrzeugen gesteigert werden und dann steigt auch im Endeffekt der Gebrauchtwagenanteil. Das sieht man an den Besitzumschreibungen, die steigen jedes Jahr. Und dann ist natürlich auch wichtig, mit den neuen Kooperationen dann auch wirklich Partnerschaften zu schließen auf Augenhöhe. Es ist nicht sinnvoll, wenn der eine nachher ein Auto verkauft hat und der andere das Risiko trägt. Das ist nicht langfristig, so kann das eben nicht funktionieren. Und ich kann nur sagen, dass wir auch feststellen, dass die Händlergruppen jetzt über die Jahre wirklich auch Vertrauen aufgebaut haben zu den Herstellern, um auch in eigener Regie dann Elektrofahrzeuge eben zu vermarkten. Weil der Händler, wenn Sie eine Handelsgruppe anschauen, ein kleines wie ein großes Autohaus, den Profit wird über den Gebrauchtwagenmarkt gemacht quasi und nicht über den Neuverkauf von Fahrzeugen. Und auch hier, wenn hier eine Partnerschaft auf Augenhöhe geschaffen wird, dann kann das Ökosystem Elektromobilität auch eben funktionieren.
Wenn wir dann an den Punkt gehen, wo du sagst, der, nennen wir den Umweltbonus, Elektroautoförderung, die jetzt neu ausgerufen wurde, ist nicht das richtige Mittel der Wahl, weil wir eben an dem Punkt ansetzen, wo es eh nicht so relevant ist. Wo wäre denn die Förderung, wenn wir diesen Fördertopf nehmen und du dürftest den jetzt verteilen? An welche Stelle hättest du ihn gebracht?
Also da können wir einfach, man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Ich hatte vorhin gesagt, RCCC Freiburg 2017, ein Drittel des Fuhrparks elektrifiziert, die waren damals Vorreiter. Heute haben wir auch viele Sozialstationen, kirchliche, private, öffentliche. Und wir hatten mit dem damaligen Bundesumweltministerium, jetzt heute Wirtschaftsministerium, 2020 ein großes Projekt, das nannte sich Sozialmobil, Elektrofahrzeuge für soziale Flotten. Da haben wir 3000 Elektrofahrzeuge bei sozialen Diensten eingeführt. Und das ist eben eine Anwendung, wo genau das politische Ziel erreicht wird. Das sind keine teuren Dienstwagen, das sind funktionale Kleinfahrzeuge quasi, die in der Zielgruppe eingesetzt werden, wo es eben aus technischer Sicht keinerlei Einschränkungen gibt im Endeffekt. Ich hatte vorhin ja es ausgeführt, möchte ich gar nicht wiederholen. Das heißt, das wäre oder Carsharing-Flotten, Handwerkerflotten und alles das. Wir haben bei den genannten in den letzten Jahren immer wieder Förderprogramme gehabt, die wir sehr intensiv mit den Projektträgern entwickeln durften und auch dann nachher operationalisieren, so nennen wir das immer. quasi Handwerkerflotten, Carsharing-Flotten oder eben wirklich diese sozialen Dienste, da wäre das beispielsweise sinnvoll gewesen. Und die Förderprogramme gab es in der Vergangenheit alles. Nur leider wurde hier jetzt wirklich eine Chance vertan, dieses Förderprogramm. Jetzt ist es so, jetzt muss man, ich hoffe, dass es wenig Mitnahmeeffekte gibt auf Seiten der OEMs, wo einfach dann die Preise wieder erhöht werden. Auch da kann man in die Bücher schauen, der letzten Jahre gab es das immer wieder. Jetzt ist es so, jetzt muss man es akzeptieren. Auf der anderen Seite gibt es aber wirklich tolle Marktanreizprogramme, beispielsweise für Wasserstoffmobilität, wo die Bundesregierung einen sehr, sehr guten Job macht, um eben den Beitrag zu leisten oder auch der Aufbau von Schnellladesystemen, sogenanntes Megawatt Charging für Trucks. Dort wird wirklich in Infrastruktur investiert. Und da auch ein Appell an alle, was ich einfach nicht verstehen kann, das ist natürlich typisch deutsch. Ich war diese Woche in Berlin auf der Buskonferenz vom VDV, die Leitmesse für elektrische Busse. Dort hat ein Zukunftsforscher einen Vortrag gehalten und er hat gesagt, wie funktioniert denn die Mobilitätswende? Die kann funktioniert durch Selbstbewusstsein, weil wir haben schon viel erreicht. Das geht nur unter. Das ist ganz, ganz traurig. Und das Zweite ist, und ich habe mir dieses Wort mehrfach aufgeschrieben, dass ich es mir auch merken kann, das ist Jammerverzicht. Also das heißt, wir müssen verzichten zu jammern. Wir müssen darauf stolz sein, was wir alle erreicht haben. Und das sind wirklich die Menschen. Also wenn ich zurückblicke aus der 15-jährigen Reise in oder für die Zukunft der Mobilität, sind auch wirklich Freundschaften entstanden, weil wir teilweise seit 15 Jahren mit den gleichen Akteuren, sei das auf Ministeriumsseite, sei das bei den OEMs, sei das bei den Ladeinfrastrukturbetreibern, sei das bei den Energieversorgern, sei das bei den Systemintegratoren, die auch Ökosysteme aufbauen, Wasserstoff-Elektrolyseure aufbauen, dann daraus sagen, gut, wir investieren jetzt, auch gibt's in Norddeutschland eine tolle Firma, GP Joule oder H2 Mobility oder in Magdeburg gibt es sehr tolle Ökosysteme, die wir alle unterstützen dürfen. Und das ist einfach schön, was dadurch Gemeinschaftsengagement im Endeffekt entstehen kann.
Gemeinschaftliches Engagement. Jetzt hat man ja das Gefühl, dass es ja, oder wir wissen ja alle, es ist irgendwo eine Bubble, man hört sich zu. Aber dann frage ich mich jetzt halt von Seiten der Politik, wo kam der Einfluss jetzt her, dass man sagt, okay, wir machen jetzt diesen Umweltbonus oder die E-Auto-Förderung so, wie sie ist. Man hört nicht auf jemand wie dich oder Marktleiter von euch sozusagen, die ja das auch entsprechend steuern können. Und auch die Automobilhersteller sollten ja Interesse daran haben, nicht diesen 1-zu-1-Verkauf zu machen, sondern lieber in die Flotte reinzugehen. Also, was ist da schiefgelaufen?
Das kann ich nur, aber da muss ich ein kleines Disclaimer einfügen, das ist meine sehr private Meinung. Also, ein Teil ist wirklich, es gibt in Frankreich ein Social Leasing, was strukturell sehr herausfordernd ist im Endeffekt. Und das wurde von Teilen der Bundesregierung als sehr spannend empfunden und dann wurde das aufgeführt. Ich musste auch eine Lanze brechen für die wirklich sehr guten Mitarbeiter in den beteiligten Ministerien, die da in der Vergangenheit das gemacht haben, auch die Projektträger, die da über die Jahre hinweg eine sehr, sehr qualifizierte Arbeit geleistet haben. Nur eben, die sind dann einfach ausführendes Element und dann gibt es halt auch die Politik, ich kenne das von früher, war ich auch mal Jungpolitiker, die muss manchmal halt rationale Themen ignorieren und muss im Endeffekt auch Dinge machen, die ins gesamtstrategische Bild passen. Und da kommt dann sowas manchmal auch raus. Auch ist es schwierig, dass es mit der Rechtsprechung und Leasing, jeder redet über Nutzen anstatt Kaufen. Aber im Endeffekt in den deutschen Gesetzen gibt es Leasing halt nicht. Da gibt es einfach nur einen Kauf quasi. Und wir als Branche, also die Leasingbranche, wir finanzieren 90 Milliarden Investitionsgüter jedes Jahr. Man kann zurückblicken, 20, 30 Jahre, alle Innovationen wurden über Leasing im Endeffekt finanziert, weil wir als Leasinggesellschaft, wir haben die Objektexpertise, quasi, das hat eine Bank dementsprechend nicht. Wir können da auch wirklich eigenes Risiko tragen und können da im Endeffekt eine Innovation ermöglichen. Und wir sind da trotzdem gibt es da weiterhin sehr gute Gespräche, auch mit den Ministerien im Endeffekt, weil der Wille ist schon da. Manchmal gibt es halt einfach immer wieder politische Einsprünge, die halt eben gemacht werden müssen, was aber sehr, 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 sehr schade ist. Und das Letzte, wenn man zurückblickt, und das hoffe ich wirklich, dass das nicht gemacht wird. Vor 3 Jahren, glaube ich, gab es mal einen Diesel- oder einen Spritbonus quasi, das hat zig Milliarden gekostet. Das ist einfach nur völlig verpufft. Das hätte man hier, das KIT hat jetzt, oder wie auch andere Universitäten haben jetzt am Freitag wieder ihre Exzellenzcluster bekommen, hätte man dieses Geld lieber nehmen können, 5 Milliarden, um nochmal in Grundlagenforschung zu investieren. weil auch da haben wir sehr viele Grundlagen, die hier in Deutschland entwickelt wurden, haben wir einfach stehengreifend verloren. Und Zeltproduktion ist einfach nicht mehr in Europa, sondern ist alles in Asien. Und da wäre das dann schon sinnvoller, hier eben zu investieren.
Ich hoffe, wenn der Podcast in ein paar Wochen online geht, dass wir davon zwischenzeitlich gelesen haben, dass so Förderungen in diese Richtung kamen. Daumen sind gedrückt, weil ich sehe das
genau.
auch als sehr schwachsinnig an, um es einfach mal deutlich zu sagen. Anders
genau, das ist so. Das ist, ich habe bei LinkedIn geschrieben. Ich bin sehr enttäuscht, weil es einfach Schwachsinn ist. Punkt.
Anders geht's auch nicht. Und du hast jetzt eben gesagt, Innovation ermöglichen. Das ist ja so ein Thema. Und das merkt man ja daran. Du hast vorhin schon Tesla genannt, mit dem ihr frühzeitig zusammengearbeitet habt. Ihr arbeitet aktuell mit Lucid zusammen, wenn wir auf Amerika gucken. Ihr habt die europäischen OEMs auch vertreten, aber arbeitet auch mit den chinesischen Brands. Wenn man diese drei Märkte Amerika, USA, Amerika, Europa als auch China betrachtet, das ist ja auch immer so das Dreigestirn, was in den Medien hoch und runter gespielt wird. Wie würdest du die Marken aus diesen Bereichen einordnen? Wie agieren die im Leasing-Umfeld vielleicht unterschiedlich?
Ja, also das ein Problem ist natürlich, dass viele ausländische Marken den deutschen Markt strategisch falsch einschätzen. Also die erkennen einfach nicht an, dass es hier in Deutschland nach wenig kaufmännischer Logik verliest wird im Endeffekt. Das sieht man, wenn man auf Seiten wie Leasingmarkt geht und einfach nach Listenpreis filtert, dann gibt es Autos, die kosten sehr viel Geld und kosten aber sehr, sehr wenig im Leasing im Endeffekt. Warum ist das so? Weil einfach Kapazitäten, die da sind, Fabriken und also Autofabriken und Markt, sind nicht synchronisiert. Es gibt Produktionskapazitäten, irgendwann sind diese Autos da, dann müssen die im Endeffekt auf die Straße. Davon profitieren wir Leasinggesellschaften dann auch wieder. Da kann ich auch für die Kollegen sprechen. Und dann können wir sehr günstige Angebote im Endeffekt auf die Straße bringen. Jetzt insbesondere die chinesischen Marken, die wirklich eine sehr gute Produktentwicklung haben. Auch die ganzen Research and Development Center von den Herstellern. Ich war erst kürzlich bei einem Hersteller Li Automobile in München. Die sitzen alle in Deutschland im Endeffekt. Das ist technisch. Sind die wirklich sehr, sehr gut. Und auch wenn man mal in China war, was ich jedem nur empfehlen kann, dort sieht man wirklich, was die Zukunft der Mobilität bedeutet. Dort gibt es Fahrzeuge, die technologisch auf einem ganz anderen Niveau sind als hier in Deutschland. Wenn man Amerika nimmt, man kann im Endeffekt im Silicon Valley stehen und dann kommt das Waymo schön den Berg hochgefahren, holt dann ab, dann fährt man 1:10, fährt man wieder in die Stadt. Ich durfte gestern Abend Nico Rosberg bei einer Veranstaltung treffen und der hat das erzählt nochmal. Das sagt wunderbar, sehr entspannt, alles toll. Das heißt, die gehen in die Umsetzung. In Deutschland ist das Problem, dass wir zu wenig in die Umsetzung gehen. Aber zurück zu deiner Frage. Die chinesischen OEMs füllen aber auch eine Lücke im Endeffekt. Und das ist gar nicht mal das Produkt. Also wenn man einfach anschaut, es fehlen immer noch Fahrzeuge, die im B2B-Markt die Brot- und Butterfahrzeuge sind, wie wir immer nennen. Das sind Autos zwischen 40.000 und 60.000 Euro. Da adäquate Elektrofahrzeuge produzieren, die sind von europäischen OEMs immer noch rar. Das besetzen die Chinesen sehr gut. Und dann natürlich besetzen die Chinesen das Premium- und Oberklasse-Segment. Und dort sind diese Fahrzeuge in den letzten 2-3 Jahren wirklich sehr, sehr gut geworden. Wir haben mit NIO eine Kooperation. Wir sprechen mit allen anderen chinesischen Herstellern. Die Fahrzeuge sind qualitativ einfach sehr, sehr gut. Natürlich gibt es da Defizite, jetzt gerade auch, wie ist die Persona, die Bayer Persona in Deutschland, die ein Oberklassefahrzeug fährt, die ist natürlich gewohnt, dass, weil ein Premium-OEM einfach ein sehr starkes und sehr engmaschiges Servicenetz hat. Und also meine Autos, die letzten 10 Jahre, die ich elektrisch fahre, oder 9 Jahre, die waren, da musste ich noch nie in den Service im Endeffekt, weil das Fahrzeug hatte einfach nachweislich nichts. Und wir sehen das ja, wir haben Full-Service-Pakete, das sind kleine Reparaturen notwendig, aber nicht in dem Sinne, wenn ich mich dran erinnere, mein letztes großes Dieselauto eines Stuttgarter OEMs, dort muss das Auto im ersten Jahr dann zur Inspektion und Wartung, das kostet dann 1.300 Euro, so eine große Inspektion und dann nach 2 Jahren muss auch relativ viel Öl gewechselt werden und so weiter. Das ist das Auto immer ein Tag im Service-Inspektion, die Autos, die ich danach fahren konnte. Die werden über das Handy oder über die Nacht. Einzige Herausforderung ist, dass man ab und zu ins WLAN fahren muss, wenn man keinen großen Datenvertrag hat auf dem Handy. Und dann wird das Auto komplett neu abgedatet. Und diese Fahrzeuge sind einfach qualitativ mindestens auf dem Niveau eines deutschen OEMs. Das muss man neidlos anerkennen. Und wir schimpfen immer über, ja, die bekommen auch so viele Subventionen. Das stimmt nicht. Also die bekommen natürlich diese Subventionen. Aber es darf doch keiner im Endeffekt ernsthaft die Diskussion führen, dass ein deutscher OEM keine Subventionen bekommt. Und in China, das darf man nicht vergessen, sind, ich weiß die Zahlen nicht genau, aber über 100 OEMs losgeschickt worden. Am Ende sind noch 20 übrig geblieben. Und das mich auch ein bisschen als wirklich auf der einen Wirtschaftsingenieur und zum anderen auch überzeugter Patriot in Anführungszeichen, was mich etwas stört ist, die japanischen Autohersteller haben 30 Jahre gebraucht, um in Nordamerika und in Europa qualitativ hochwertige Autos zu produzieren. Wenn Sie heute die Service-Statistiken anschauen, da ist kein japanisches Auto, die sind ganz, ganz oben oder je nachdem, wie Sie die Service-Statistik sehen wollen, die sind entweder ganz oben oder ganz unten. Die koreanischen Hersteller haben 15 Jahre dafür gebraucht, dieses Niveau zu erreichen. Und jetzt passieren ja zwei Sachen. Der chinesische Markt ist der größte Automarkt der Welt. Die sehr hohen Gewinne der letzten 10 Jahre der deutschen OEMs kommen zum großen Teil aus China. Auch die ganzen Produktentwicklungen werden alle in China abgesetzt. VW hat zig Fabriken in China, viel weniger als in Europa. Und dann eben nicht zu sehen, wie stark sich dort der Markt verändert hat. Dann kann mir keiner erzählen, das liegt an der Subvention der chinesischen Autohersteller. Tesla hat die Subvention übrigens auch bekommen als ausländischer Produzent quasi. Und da muss man sich einfach ganz kompetitiv, wir sind weiterhin die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, da muss man sich einfach halt auch im Endeffekt diesen Wettbewerb halt auch verstellen. Stichwort Jammerverzicht, dieses wunderschöne Ausdruck, den ich gelernt habe.
Den ich mir übrigens mittlerweile auch notiert hatte und auch bestimmt im einen oder anderen Gespräch verwenden werde.
Sehr gut, sehr gut. Und Tristan Hawks ist der Zukunftsforscher, der da gesprochen hat. Ich möchte dieses Wort nicht für mich claimen quasi.
Wir gehen raus an ihn natürlich.
Ja, natürlich.
Und sehr schön, du hast jetzt auch das Beispiel mit Tesla genannt, die dort eben hingekommen sind. Und hast es ja auch richtig eingebracht. Wenn man denn gewollt hätte, hätte man das machen können. Aber auch das Wort, die zwei Wörter hohes Ross sind ja gefallen in dem Fall. Da ist einfach strategisch auch ein Thema falsch gelaufen oder der Markt einfach nicht ernst genommen worden. Und im Endeffekt ist es aber so, auch für die deutschen OEMs wird sich das Geschäft nicht in Deutschland entscheiden. Das sehen wir jetzt auf den VW-Zahlen, das sehen wir, wenn wir Porsche angucken.
Wenn ich da unterbrechen darf, das ist ja eben, der Fakt ist schon lange da. Also Deutschland ist der zwar prominenteste Fahrzeugmarkt der Welt, aber der kleinste. Und die Fahrzeugzahlen gehen zurück. Dieses Jahr, glaube ich, 2,6 Millionen Zulassungen, davon sind 2,3 relevant. Und das ist hier, der deutsche Heimatmarkt ist steht zwar im Schaufenster, er spielt aber für die globale Produktion keine Rolle. Und da muss man natürlich auch durchaus wirklich die Ingenieursehre ansprechen und sagen, gut, wenn in Deutschland ein Auto 5 Jahre Produktionszyklus hat, also von Konzept bis erste Produktion, das macht ein amerikanischer Hersteller, das macht ein chinesischer Hersteller in der halben Zeit. Das ist einfach ein Thema und da müssen wir natürlich durchaus auch die Frage stellen, was wollen wir denn im Endeffekt erreichen? Und als Leasinggesellschaft hat man ja noch ein zweites Thema, ist, dass man sehr nah die wirtschaftlichen Daten betrachten muss, was Insolvenzen und sonst was mit anbelangt. Und wir brauchen auch da mehr Industriesubstanz in Deutschland. Aber was auch wenig untergeht, Stichwort Jammerverzicht ist, das Silicon Valley, China und dann eben Baden-Württemberg ist die Region mit den höchsten Patentanmeldungen auf der Welt. Also wir haben das schon alles da und wir haben auch viel. Und was man auch nicht vergessen darf, in einem chinesischen Auto ist weiterhin eine sehr hohe Wertschöpfung von deutschen OEMs mit drin, die aber davor ja auch schon global produziert haben. Auch ein Auto aus Stuttgart hat einen hohen globalen Komponentenanteil und wir sind nicht das Land. Ich möchte jetzt hier keine politische Diskussion aufmachen über Europa und sonst so, weil ich habe früher mal in Indien gearbeitet. Da sieht man das, was einfach Marktgröße im Endeffekt bedeutet. Und wir sind Weltmarktführer in vielen Dingen. Wir müssen es einfach nur aktiver machen und müssen ein bisschen mutiger sein. Und das fängt halt auch in der eigenen Flotte an. Wir haben in der Vergangenheit ja auch immer wieder mit Forschungseinrichtungen zusammengearbeitet, KIT, Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum und bei den Befragungen. Wie funktioniert die Einführung Elektrofahrzeuge in einer Fahrzeugflotte? Wenn ich natürlich als Geschäftsführer weiterhin einen großen Diesel fahre oder dann vielleicht mal einen Plug-in-Hybrid wegen der Besteuerung, naja, dann funktioniert das nicht. Da kann ich meinen Außendienstmitarbeitern nicht sagen, bitte fahrt auch elektrisch. Das ist ja auch eine Akzeptanzfrage.
Man muss es vorleben, das stimmt.
Man muss es vorleben, genau.
Das Beispiel kenne ich leider auch von Menschen, die groß da Geschäft machen wollen in dem Umfeld. Und wenn du fragst, was sie fahren, oder auf dem Parkplatz rausschaust, dann siehst du halt den großen alten Diesel. Also das Thema müssen wir, glaube ich, nicht weiter vertiefen. Was ich aber auch spannend fand, und der Punkt ist ganz gut, das passt auch zu einem Gespräch, was ich heute mit einer asiatischen Marke hatte, dass Deutschland das Autoland ist und man nimmt das, also vor allem Testberichte, Awards, die verliehen werden und so weiter, die nimmt man sozusagen als Gütesiegel mit nach China, um dort nicht eben nur über den Preis zu verkaufen in dem Markt, wo es um Masse geht, sondern man sagt halt, ah, wir sind auch das Auto, was in Deutschland ausgezeichnet wurde.
Ja.
Und die Wettbewerber halt nicht. Und das hat halt immer noch eine Strahlkraft. Aber ob hier dann 5 Autos mehr oder weniger verkauft werden, macht für die in Masse gar nichts aus, weil der Markt einfach eine ganz andere Größe
natürlich,
hat.
Natürlich. Also dem ist nichts hinzuzufügen.
Das ist schon mal sehr schön. Und das ist ja auch ein Thema, wo ich jetzt nochmal drauf kommen würde. Du hast jetzt vorhin gesagt, du hast gemerkt, okay, der Markt wurde auch strategisch falsch eingeschätzt.
Ja.
Es war ja immer so, ich sag mal, Einstieg in den Nordics oben.
Genau.
Das ist das Idealbild für Europa, das können wir so kopieren.
Genau.
Nee, Europa ist eben nicht Norwegen, Deutschland, Frankreich, Schweiz, sondern die komplette Mischung davon dann am Ende des Tages.
Ja.
Kommen die Marken dann nicht auch auf euch zu und sagen, dann hört mal zu, Firma Katzmeier Leasing, ihr habt doch die Erfahrung, ihr habt die Daten, wie können wir es denn besser machen? Unterstützt ihr da?
Genau. Also das ist genau der Punkt, wo wir auch öfters akquiriert werden, in Anführungszeichen. Interessanterweise jetzt auch von Nutzfahrzeuge OEMs. Wir haben eine Kooperation mit Wrightbus, Wasserstoffhersteller, Bushersteller aus Großbritannien, mit JBM, Batteriebushersteller aus Indien, sowie auch mit weiteren europäischen OEMs sind wir jetzt im Austausch. Und zwar, warum ist das so? Weil wir natürlich doch einen sehr starken Fokus haben und natürlich auch wirklich wahrscheinlich bei aller Bescheidenheit, denn auch wenn wir zurückblicken, schon eine sehr, sehr lange Erfahrung einfach haben. Wir können genau sagen, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht im Endeffekt. Und das ist einfach auch wichtig, dass heute auch zu sehen ist, das First-Mover-Dasein ist vorbei. Aber man muss schon im Endeffekt, das ist wie ein Marathon. Also hatte das auch geschrieben. Wir hatten vor 2 Wochen, Samstag waren wir auf dem Hockenheimring mit 2 Rennteams, waren beim 24-Stunden-Rennen, haben wir da teilgenommen. Ich bin witzigerweise am nächsten Tag auch einen Marathon gelaufen. Das ist aber auch der Markthochlauf, ist weiterhin im Endeffekt Marathon. Gibt es auch Zitat von Dieter Zetsche oder Henning Kagermann von der Plattform für Elektromobilität 2015. Die haben das immer gesagt, das ist ein Marathon, muss dranbleiben, muss auch Zeit investieren. Das heißt quasi sich wirklich überlegen, was ist denn nachher die Zielgruppe? Nicht einfach nur die Autos auf ins Schaufenster stellen und warten, dass irgendeiner kommt. Wenn ich da die Kooperation mit Lucid anschaue, das sind Premium-Hersteller, das Handelsblatt hat geschrieben, das beste Elektroauto der Welt. Das hat aber auch entsprechend seinen Preis. Und wenn ich dann natürlich hier wieder aufgreife, es gibt Autos von deutschen OEMs, die kosten 150.000 Euro Listenpreis und können für 699 Euro pro Monat geleast werden. Naja, das versteht sogar meine Mutter, dass das im Endeffekt kein realistischer Preis ist. Und das ist wichtig, zum einen, dass auch dann das Top-Management, die asiatischen Kollegen haben immer so tolle Namen, Overseas CEO, dass der das beispielsweise halt auch versteht, wie der deutsche Markt entsprechend funktioniert. Und da sind wir einfach im ersten Schritt auch einfach mal, reden wir miteinander und geben einfach ganz objektiv unsere Perspektive darauf. Weil, wenn ich in die Beschreibung der Firma Katzenmeier schaue, wir sind eine markenunabhängige Leasinggesellschaft. Das heißt quasi, natürlich sind wir darauf angewiesen, dass wir Elektroautos und Autos verleasen quasi. Aber wir müssen nicht um jeden Preis jedes Auto verleasen. Und wenn wir mal ein Quartal haben, wo das Neugeschäft nicht so gut läuft, naja, ich werde unser Team essen, für die Kolleginnen und Kollegen werden wir schon noch bezahlen können. Also, und man muss hier einfach sagen, gut, wie ist die Situation, wo können wir, bei welcher Zielgruppe reingehen? Wir haben bei Lucid ein Format aufgegriffen, das heißt Lucid for Leaders. Das heißt quasi diese doch sehr uniken Fahrzeuge. Und ich merke das jetzt seit Anfang Januar. Ich werde angesprochen, erst gestern Abend wieder ein junger Kerl hat mich an der Ladestation angesprochen, was ist denn das für ein Auto? Und dann haben wir da unterschrieben, da habe ich das Auto, und dann fahr doch einfach kurz, dass ich gefreut wie ein kleines Kind. Oder ich wurde jetzt in den letzten Tagen schon einmal von einem Maserati, von einem Lamborghini und von einem Ferrari-Fahrer auf der Autobahn gegrüßt mit diesem Lucid, weil man einfach auffällt. Und das heißt quasi, diese Zielgruppe muss man dann halt auch entsprechend finden. Und man darf, das gehört auch dazu, nicht über den Preis verkaufen. Das ist nicht. Wir sind hier in dem Falle einfach eine Boutique. Das ist Qualität. Über die TCO können wir auch nachweisen, dass dieses Investment sich auch rechnet. Aber ich kann nicht nur über den Preis verkaufen. Das gehört zur Realität dazu. Das mögen meine Vertriebskollegen vielleicht manchmal anders sehen, aber ich bin auch Chefvertriebler. Deswegen weiß ich das durchaus zu schätzen. Aber ich muss einfach über meinen Mehrwert, in dem Fall auch einen hohen emotionalen Mehrwert, weil ich beispielsweise bei Lucid oder auch bei Cadillac, unsere 2 großen Kooperationen aus Amerika, über diese Alleinstellungsmerkmalpunkte. Ich habe etwas, was ein anderer nicht hat.
Emotionen verkaufen ist ja immer der bessere Ansatz,
das als dann
schlussendlich über
das
den kleinen
Punkt.
Preis.
Das ist der Punkt.
Weil Preis wird immer irgendeiner unterbieten, aber du kannst das bessere Gesamtpaket anbieten dann. Zum Ende unseres Gesprächs würde ich den Blick oder den Fokus nochmal kurz weiten. das Thema Leasing-Abo.
Ja.
Warum macht ihr das eine und lasst das andere?
Das ist eine sehr schöne Frage, die ich auch großartig sehr gerne beantworte. Quasi die Firma Katzenmeier ist 79 Jahre alt. Ich bin 39 Jahre alt, 21 plus 39 ist 60, 21, also 79 ist 100 Jahre alt. Und wenn wir das mal so als langfristiges Ziel setzen, wir waren bis 2005 eine mittelständische Autovermietung quasi und haben das Geschäft sehr lange gemacht. Das heißt kurzfristige Bereitstellung von Fahrzeugen und dann eben das Thema mit Restwerten. Das Abo ist flexibel, ist eine sehr wichtige Ergänzung. Wir arbeiten auch mit allen relevanten Abo-Herstellern zusammen, wo wir Finanzierungstätigkeiten ermöglichen oder bereitstellen quasi. Aber wir sind einfach Full-Service-Leasing-Anbieter für den Dienstwagen und das Funktionsfahrzeug, arbeiten auch an einer gewissen Flexibilisierung der Laufzeiten. Aber der klassische Dienstwagen, bereitgestellt im Leasing, wird sich verändern, aber das ist ein Evergreen im Endeffekt. Weil natürlich ist nachher die Akzeptanz eines Fahrzeugs in einer Flotte ist nachher auch diese TCO. Und wenn Sie kurzfristige Mobilität benötigen mit einem sehr hohen Flexibilitätsgrad, dann steigen Ihre Kosten. Das ist bei allen Objekten oder Produkten auf der Welt so. Wenn ich morgen in den Laden gehe und das Ding sofort kaufe, dann kann ich nicht von einem Schnäppchenangebot im Internet profitieren. Ich will es heute haben, ich will es am Samstagabend jemand schenken. Und das heißt quasi, Leasing wird, gibt es schon sehr lange. Wie gesagt, in dem Gesetzbuch gibt es noch nicht so ganz, aber vielleicht ändert sich da ja auch noch mal was. Aber wir machen das nicht, weil wir haben unsere Kernkompetenz in der mittel- und langfristigen Bereitstellung von Mobilität mit den entsprechenden Full-Service-Komponenten angefangen. Wir haben eine eigene Versicherung, wir haben eigene Leute in unserem Notfallsystem oder in unserer 24-7-Rufnummer quasi. Und wir wissen, warum wir kurzfristige Mobilität nicht mehr zur Verfügung stellen, weil es einfach sehr transaktionslastig ist und dort kann die Digitalisierung nur bedingt unterstützen.
Vielen Dank für die Einordnung. Dann jetzt mal von einem Profi aus dem Leasing-Bereich. Danke für deine Zeit, Max. Das waren interessante Einblicke, die wir hier erhalten haben. Und kannst gerne nochmal vorbeischauen, dann gehen wir nochmal in das eine oder andere Thema.
Da freue ich mich sehr. Also dann freue ich mich schon auf unser nächstes Gespräch. Danke dir herzlich, lieber Sebastian.
Jetzt sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen. Was mich bei diesem Gespräch besonders beschäftigt hat, ist dieses Wort, das Max mitgebracht hat und das wir, glaube ich, alle nicht vergessen. Jammerverzicht. Der Gedanke dahinter ist einfach, aber er trifft es. Wir haben in diesem Land in 15 Jahren echt schon eine Menge aufgebaut, in der Ladeinfrastruktur, in der Flottenelektrifizierung, in der Forschung und trotzdem dominiert oft das Klagelied. Ich finde, das ist ein guter Gedanke, den man zurück mal aufschreiben kann. Und wie immer gilt, wenn du Fragen oder Themen hast, die dich bewegen, schreib mir gerne. Ich freue mich immer über den direkten Austausch mit dir. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und nächste Woche geht die neue Folge des ERN Podcast online. Hoffentlich auch wieder mit dir, also schalt gerne ein. Mach's gut, bis dahin, ciao.